Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, aus dem Nachrichtenstudio meldet sich Sofia Miklovic.
Nachrichten.
Verhandlungen in Brüssel aus technischen Gründen abgesagt. Ungarischer Außenminister über Beziehungen zu Nachbarn. Slowakische Botschafter in der Ukraine ins Außenministerium zitiert. Die Verhandlungen des slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico mit den Vertretern der Europäischen Kommission über die Einstellung des Transits von russischem Erdgas über die Ukraine wurden am Donnerstag aus technischen Gründen abgesagt und auf Montag, den 3. Februar, verlegt. Den Informationen der Agentur Reuters zufolge wurde der Luftraum über dem Flughafen in Brüssel aufgrund technischer Probleme seitens der Gesellschaft SkyS gesperrt, die den dortigen Flugbetrieb leitet. Ungarn bemühe sich um eine normale Zusammenarbeit mit allen Nachbarn, weil dies im Interesse der in diesen Ländern lebenden ungarischen Minderheit sei. Dies sagte am Donnerstag im südslowakischen Komárno der Außenminister Ungarns Péter Szijjártó. Er fügte hinzu, dass dies für Rumänien, Serbien und die Slowakei gelte. Im Falle der Ukraine könne man jedoch von einem Misserfolg sprechen, so der Chef der ungarischen Diplomatie. Unter Berufung auf die ungarische Presseagentur, MIT, informierte darüber der Mitarbeiter der slowakischen Agentur TASR in Budapest. Der Außenminister Ungarns hatte an einer Konferenz anlässlich des Benediktiner-Gedenkjahres des Janosch-Scheyer-Gymnasiums in Komárno mit ungarischer Unterrichtssprache teilgenommen. Das ukrainische Außenministerium hat am Donnerstag den designierten slowakischen Botschafter in der Ukraine, Pavel Vizdal, vorgeladen. Es übermittelte ihm einen scharfen Protest gegen die Äußerungen der slowakischen Seite, die Ukraine mische sich in die inneren Angelegenheiten der Slowakei ein. Die slowakische Presseagentur TASR informierte darüber aufgrund einer Presseerklärung des ukrainischen Außenamtes, dessen Staatssekretär Oleksandr Mischenko seine tiefe Enttäuschung vom Auftreten des slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico zum Ausdruck brachte. Ihm zufolge sei das Auftreten der slowakischen Repräsentanten inakzeptabel, weil es die traditionell guten Beziehungen zwischen der Ukraine und der Slowakei gefährde und die Einheit der Europäischen Union und der Nordatlantischen Allianz untergrabe. Die Bemühungen der Slowakei um eine Aufrechterhaltung der russischen Gaslieferungen betrachte die Ukraine als Bemühungen um die Beibehaltung der Abhängigkeit von russischen Energieträgern. Eine solche Einstellung sei inakzeptabel, weil sich die EU und ihre Partner im Gegenteil darum bemühen, die Energiequellen zu diversifizieren. Die Ukraine fordere die Slowakei auf, diese Politik einzustellen und zur Förderung eines konstruktiven Dialogs und der guten nachbarschaftlichen Beziehungen zurückzukehren. Das ukrainische Außenministerium bedankte sich zugleich beim slowakischen Volk für die bisherige Hilfe und Unterstützung seit dem Ausbruch des russischen Angriffs auf die Ukraine. Die Nachrichten entstammen den Meldungen der Presseagenturen TASR und CITA.
Tagesthema.
Es sei wichtig, damit die an Krebs erkrankten Menschen spüren, dass sie erhört und verstanden werden. Dies sagte Eva Kovacova, die Vorsitzende des Bürgervereins Liga gegen Krebs, im Zusammenhang mit dem anstehenden Weltkrebstag. Der auf Mitgefühl und Verständnis basierte Ansatz in der Gesundheitspflege, der die besonderen Bedürfnisse jedes Einzelnen widerspiegelt, führe zu den besten Ergebnissen des Heilungsprozesses, so Kovacova. Sie fügte hinzu, dass jede Erfahrung mit Krebs einzigartig sei und daher Empathie und Aufmerksamkeit erfordere. Ihr zufolge sollte es Ziel der ganzen Gesellschaft sein, eine effiziente Vorbeugung und eine hochwertige Behandlung sowie eine höhere Überlebensrate zu fördern. Die PR-Managerin der Liga gegen Krebs, Jana Alexova, betonte, dass in der Slowakei jährlich rund 40.000 neue Krebsfälle diagnostiziert werden. Allein bei Kindern werden in der Slowakei jährlich 200 Krebserkrankungen festgestellt. Am häufigsten handelt es sich um Gehirntumore und akute Leukämie. Am 15. Februar gedenken wir auch des Internationalen Kinderkrebstages. Krebserkrankungen sind die zweithäufigste Ursache eines Krankenhausaufenthalts. Laut Angaben des Nationalen Zentrums für Informationen im Gesundheitswesen nehmen vor allem Krebserkrankungen der Haut, der Brust und des Dickarms zu. Alexowa erinnerte, dass der Bürgerverein Liga gegen Krebs schon seit 35 Jahren den onkologischen Patienten und deren Familien Hilfe in Form von kostenlosen psychosozialen Projekten anbietet. In diesem Jahr schloss sich der Verein der globalen Kampagne der Internationalen Vereinigung gegen Krebs unter dem Motto »Verbunden durch Einzigartigkeit« an. Die Kampagne fordert Veränderungen in der onkologischen Pflege, in der der Mensch und die Menschlichkeit in Vordergrund gestellt werden. 20 Millionen Erkrankungen und 10 Millionen Todesfälle in einem Jahr. Bis 2035 ist eine Verdoppelung der Erkrankungen zu erwarten. Das sind die quantitativen Angaben, die im Zusammenhang mit Krebs vorkommen. Nicht nur am 4. Februar, dem Weltkrebstag, sollte man diesen Zahlen Beachtung widmen. Den Angaben des Europäischen Amtes für Statistik, Eurostat, zufolge ist Krebs die zweithäufigste Todesursache in der EU. In gewisser Weise erfreulich ist die Tatsache, dass die Zahl der langfristig überlebenden Patienten von Jahr zu Jahr steigt. Dieser positive Trend ist den massiven Erfolgen in der Molekular- und Zellforschung zuzuschreiben.
Radio Slowakei International.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, derzeit führen wir eine Online-Umfrage durch, um von Ihnen mehr darüber zu erfahren, wie Sie uns technisch empfangen und inhaltlich wahrnehmen. Die Umfrageergebnisse werden in anonymisierter Form ausgewertet. Wir sammeln keine persönlichen Daten. Die Beantwortung der Fragen dauert circa 5 Minuten. Über Ihre Mithilfe würden wir uns freuen, denn wir wollen auch weiterhin für Sie die Slowakei in aller Welt bekannt machen. Bitte besuchen Sie hierfür unsere Webseite unter https://deresi.rtvs.sk/projekte/umfrage. Vielen Dank.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, und nun geht es weiter mit dem Magazinteil unserer Sendung Die Slowakei hautnah. Aus der Rundfunkpyramide in Bratislava grüßen Sie Tonmeisterin Eva Medelska am Mischpult und Kerstin Jakubik am Mikrofon. Unser Leben wird neben vielen anderen Dingen auch von der Architektur geprägt, die uns umgibt. Deshalb soll sie heute im Mittelpunkt unserer Sendung stehen. Unter Architektur verstehen wir dabei nicht nur die Gebäude, die uns umgeben, sondern auch die Landschaftsgestaltung und Kunst, die den öffentlichen Raum ergänzt. Gerade um diese Kunst, vor allem jene, die willkürlich, unwiederbringlich aus unserem Umfeld verschwunden ist, soll es im ersten Beitrag gehen. Danach wollen wir einen Blick in ein Gebäude hier in Bratislava werfen, das vor gar nicht langer Zeit ein Jubiläum feierte. Hier also unsere Themen. Belassen, verlegen, entfernen. Der Fall der zerstörten Kunstwerke in Bratislava während der Normalisierung. Das Imkergebäude lädt zu Besichtigungstouren ein. Zu unserem Programm wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Unter der Lupe.
Es heißt, dass Kunst zwar nicht das Brot, wohl aber der Wein des Lebens sei. Sie bereichert uns, kann das Leben lebenswerter machen und Nahrung für die Seele sein. Nicht immer ist sie schön, denn sie reagiert auf ihre Umgebung und das Geschehen, und auch das ist meist nicht schön. Durch ihre Botschaften steht sie oft mit der Politik im Konflikt, wie wir es auch hier in der Slowakei gerade erleben. Das ist aber kein neues Phänomen. Schon unzählige Male wurde in der Geschichte versucht, die Menschen durch Kunst zu beeinflussen und unbequeme Künstler zum Schweigen zu bringen. Auf einen solchen Fall machte die Kunsthistorikerin und Kuratorin Wladimira Büngerova im Rahmen einer öffentlichen Präsentation aufmerksam. Dort präsentierte sie die Ergebnisse einer Forschungsarbeit mit künstlerisch-kritischer Reflexion, die sie dank eines Stipendiums vom Fonds für Kunstförderung durchführen konnte. Ihr Projekt heißt »Belassen, Verlegen, Entfernen – Der Fall der zerstörten Kunstwerke in Bratislava während der Normalisierung«. Darin thematisiert sie eine Aktion mit dem Ergebnis der Zerstörung von Kunst im öffentlichen Raum aus politischen Gründen, die sich in den 1970er Jahren hier in Bratislava zugetragen hatte. Wie kam es zu dieser Aktion?
Das geschah im Zusammenhang mit den politischen Ereignissen, die nach dem Jahr 1968 eingetreten waren, also nach dem August 1968. Die Normalisierung ging schrittweise vonstatten. Am radikalsten äußerten sie sich wohl aber im Jahre 1972, was die bildende Kunst angeht. Da fand nämlich ein Parteitag statt, der festlegte, wie Kunst sein soll. Sozialistisch sollte sie sein und nicht anders. Also sozialistisch, realistisch, engagiert und parteitreu, und die Verfehlungen aus den Jahren 1968 bis 1969 sollten überwunden werden. Das also war das Ziel dieser Aktion.
Diese Aktion betraf dabei die bildende Kunst, vor allem die Werke von Bildhauern im öffentlichen Raum. Es wurde eine Art Revision dieser Kunstwerke durchgeführt. Die Anweisung dazu kam vom Nationalkomitee der Hauptstadt der Slowakischen Sozialistischen Republik Bratislava. Dort berief man eine kunstpolitische Kommission ein, die Werke auswählte, die entfernt werden sollten. Man agierte dabei mit den drei Begriffen belassen, verlegen und entfernen.
Zum Schluss standen auf dieser Liste der Werke, die entfernt werden sollten, 28 Werke im Wert von über 3 Millionen tschechoslowakischen Kronen. Das war ein gigantischer Verlust, nicht nur aus künstlerischer Sicht, sondern materiell. Dazu kommt die Schädigung und die Stigmatisierung der Autoren, die davon betroffen waren. Das Ganze erfolgte natürlich ohne ihre Zustimmung. Ja, man informierte sie nicht einmal über das Warum.
Und wer genau saß in dieser Kommission?
Die Kommission war ebenfalls sehr interessant. Sie wurde von verschiedenen Organisationen nominiert, von städtischen und auch staatlichen, zum Beispiel von verschiedenen Künstlerverbänden. Es waren Abgeordnete vom Nationalkomitee vertreten, aber auch Leute aus Fachkreisen, zum Beispiel vom Verband der slowakischen bildenden Künstler, vom Verband der slowakischen Architekten, vom Institut des Chefarchitekten oder auch von der Redaktion des Abendblatts Večernik, die über den Entwurf entschieden haben. Bei der Genehmigung der Schritte war dann unter anderem der Architekt Virgil Dropa mit dabei oder auch der Kunsttheoretiker Ludovit Petransky.
Die Kommission bestand am Ende aus 10 Mitgliedern, wobei ursprünglich 18 nominiert wurden.
Sie machten den Vorschlag, dass die Werke erstens nicht beseitigt werden müssen, sondern man sie einlagern kann, damit sie nicht beschädigt werden. Die zweite Version lautete, diese Werke zu entfernen und zu vernichten. Der Rat des Nationalkomitees wählte natürlich die Einlagerung aus. Niemand weiß, was dann falsch gelaufen ist. Das wissen wir nicht. Damals war das Kulturreferat des Nationalkomitees zuständig, und so geschah es schließlich, dass die Werke nicht nur entfernt, sondern auch tatsächlich vernichtet wurden.
Die meisten der betroffenen Kunstwerke sind so für immer verschwunden, und nur ganz wenige sind im Rahmen des aktuellen Forschungsprojekts wieder aufgetaucht.
Es ist mir gelungen, 2 von ihnen zu finden. Es waren Werke aus Metall, also entweder aus Getriebe oder geschweißtem Kupfer oder Messing oder auch Aluminium. Die konnten in privaten Sammlungen wiedergefunden werden, weil sie von Künstlern gerettet wurden, nachdem man sie schon auf Mülldeponien gebracht hatte.
Um die unerwünschten Kunstwerke entfernen zu können, agierte die Kommission mit verschiedenen Kriterien.
Es wurde als unangemessene Kunst bezeichnet, als antisozialistisch und gefährlich. Dabei handelte es sich vor allem um abstrakte Kunst. Manche enthielten eventuell auch christliche oder religiöse Elemente oder Signale. Aber es ging vor allem nicht nur um konkrete Kunst, sondern um konkrete Künstler, die damals als gefährlich bezeichnet wurden. Es handelte sich dabei zum Beispiel um die Gruppe um Mikuláš Galanda, den Künstler Rudolf Uher und weitere Künstler, die sich vor allem der abstrakten Kunst widmeten.
Weitere Werke, die für immer verschwunden sind, waren der Springbrunnen des Bildhauers Josef Jankovic, Werke von Pavol Tod, Wladimir Kompanek, Ladislav Kavitsky oder auch Andrei Rudowski. Die Kommission wählte Kunstwerke im öffentlichen Raum aus, die sich über ganz Bratislava verteilten, und entschied dann, welche davon bleiben dürfen und welche verlegt oder vollkommen entfernt werden müssen. Auf diese Weise beeinflusste sie grundlegend nicht nur den öffentlichen Raum, sondern auch die Kunstgeschichte, denn oftmals wurden sehr hochwertige Werke dieser Künstler vom Ende der 1960er Jahre vernichtet. Heute findet man sie nur noch auf Fotos im Archiv des hiesigen Denkmalamts. Diese Aktion hat aber auch das Leben der betroffenen Künstler geprägt. Wurde dieser Zerstörungsakt jemals untersucht, beziehungsweise dafür jemand zur Verantwortung gezogen?
Nein, und es hat sich auch nie jemand bei ihnen dafür entschuldigt. Oftmals wussten sie gar nicht, was da genau passiert ist. Ich habe nur mit Ladislav Gajdoš persönlich sprechen können. Er wusste weder warum noch wann sein Werk entfernt wurde. Doch es hatte ihn sehr getroffen und er war dann auch nach Deutschland emigriert. Er war ja noch ein junger Künstler, der ganz am Anfang stand. Seine Skulptur stand im Stadtteil Baronka und war aus Bronze. Doch zu einer Entschädigung oder einer Entschuldigung war es nie gekommen.
Auch damals also bemühte sich die Politik, die Gesellschaft unter anderem über die Kunst zu beeinflussen und dabei ihre Macht zu demonstrieren.
Ja, und durch die Angst. Und durch eine Art Benennung der Feinde einiger konkreter Menschen. Das war für die Künstler sehr radikal, denn dadurch wollte niemand mehr mit ihnen zusammenarbeiten, ihre Werke ausstellen oder kaufen. Es konnten keine Werke mehr realisiert werden oder nur kleine im Atelier. So konnten beispielsweise Bildhauer in ihren besten Jahren, in denen sie hätten Kunst schaffen können, nicht arbeiten.
Dieser Konflikt ist auch heute hier im Land wieder ganz aktuell. Diesmal versucht man, die Kunst und Kultur über Institutionen und Finanzierungsmechanismen zu kontrollieren. Nur nimmt es die Gesellschaft diesmal nicht stillschweigend hin wie damals, sondern meldet sich zu Wort. Organisationen wie die Offene Kultur oder die Freie Nationalgalerie setzen sich zur Wehr und weisen offen auf diese Bemühungen hin. Denn schließlich hat die Kunst ihre Berufung, wie auch Robert Schumann erkannte. Licht senden in die Tiefe des menschlichen Herzens, das ist des Künstlers Beruf. Bevor wir uns einer Architektur zuwenden, die noch gerettet werden kann und an deren Rettung auch intensiv gearbeitet wird, haben wir nun wieder etwas Musik für Sie. Musikredakteur František Strempek bietet Ihnen diesmal einen Titel des Sängers Martin Harich an. Er heißt Nezvestna, also vermisst.
Angie od Rolling Stones. Keď pridám tak na plný plyn a viem, že fakt sa nemýlim a už aj letím tmou, vidím ťa pred sebou. Keď cítim nálipad, už ťa niekde nájdem rýchlo snáď. Hodiny nám už nebežia, tak sa len môžem smiať z našich smiešných strát. Vietor pod krídlami mám, tak si ho rýchlo vychutnám a viem, že zvíťazím.
len láska bez hrází. Keď cítim nálipát.
Kulturspiegel.
Die slowakische Hauptstadt bietet ein neues Ausflugsziel für Architekturfans. Das Palais des christlichen Vereins junger Menschen, der weltweit größten Jugendorganisation, die genau wie das Palais in Anlehnung an ihr englisches Kürzel YMCA bei den Einheimischen einfach IMCA genannt wird. Das Palais birgt zahlreiche architektonische Besonderheiten, viel Geschichte und ist mit dem Leben tausender älterer Stadtbewohner verbunden. Der Ziegelbau an der Straßenkreuzung Šancova, Karpatska und Žilinská zeugt vom Traum seiner Erbauer, der in den vergangenen über 100 Jahren tausenden Menschen an Leben, Seele und Geist geholfen hat. Lucia Škrtová, die die Besucher auf Besichtigungstouren durch das Haus begleitet, erklärt die Berufung der Einrichtung so.
Der Verein IMCA dient jungen Leuten. Das Motto von IMCA in der Slowakei lautet Raum für den nächsten Schritt. Damit wollen wir sagen, dass wir hier Raum für junge Leute schaffen. Für jeden Einzelnen genau dort, wo er sich gerade befindet. Für jeden bedeutet das etwas anderes. Wir wollen diesen Weg mit ihnen gemeinsam gehen und gemeinsam neue Dinge lernen. IMCA war schon immer sehr innovativ und wir versuchen, damit fortzufahren.
Wir sind dabei nicht die Ersten, die Lucia Škrtová mit auf Entdeckungsreise durch das Palais nimmt. Die erst seit kurzer Zeit stattfindenden Besichtigungstermine waren nämlich nicht nur bei den Einwohnern von Bratislava auf unerwartet hohes Interesse gestoßen.
Das hatten wir gar nicht erwartet und wir sind sehr angenehm überrascht. Wir hatten eine Kooperation mit dem Kultur- und Informationszentrum Bratislava gestartet, als es den 0. Jahrgang offener Gebäude ausrief. Das war letztes Jahr im April. Wir organisierten damals 3 Besichtigungstouren am Samstag und 3 am Sonntag, und zwar alle gratis. Sie waren sofort ausgebucht und es meldeten sich immer mehr Leute an. Jetzt habe ich für Januar und Februar gleich 5 Termine angesetzt und innerhalb von 2 Wochen haben sich 150 Leute angemeldet.
Obwohl das Gebäude dem Alter nach schon eher ein Veteran ist, scheint das Treiben darin eher jugendlich frisch. In seinen Räumen sind mehrere Organisationen untergebracht, wie beispielsweise das Institut für Menschenrechte, ein Figurentheater für Erwachsene, Musikclubs und auch das Kulturzentrum A4 Nullter Raum. Ähnlich wie ein Einfamilienhaus ist das Palais dabei in einen Tag- und einen Nachtbereich unterteilt.
In diesem oberen Teil wird gewohnt und es gibt dort Firmen, die dort arbeiten. Und im unteren Teil beginnt zu einer bestimmten Zeit das Nachtleben und das Getümmel.
Der Verein, der das Gebäude erst 2014 nach mehreren Gerichtsprozessen wieder in seinen Besitz zurückbekam, versucht, das zu sozialistischen, aber auch Nachwendezeiten eher vernachlässigte Gebäude schrittweise zu sanieren. Die meisten Besucher schätzen zwar den aktuellen Retro-Look, doch besonders das Dach muss dringend erneuert werden.
Wir würden das Gebäude sehr gern sanieren. Gleichzeitig ist das Bauwerk seit 2005 ein nationales Kulturdenkmal. Das heißt, dass wir das Aussehen nicht verändern dürfen und das wollen wir ja auch gar nicht. Wir lieben das Gebäude so, wie es ist. Es braucht nur ein neues Gewand und vor allem ein neues Dach. Aus diesem Grund haben wir auch Beihilfe beim Kulturministerium beantragt. Das hat aber leider nicht geklappt. Aber wir wollen uns auch nicht nur auf den Staat verlassen. Deshalb suchen wir nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten.
Die benötigten 400.000 Euro für ein neues Dach hatte man dabei schon so gut wie in der Tasche. Die Fachkommission im Rahmen des Beihilfeprogramms Obnov svoj dom, aus dem die Sanierung zahlreicher Kulturdenkmäler, Burgen, Schlösser usw. so landesweit finanziert wurden, hatte dem Projekt von IMCA 82 von 100 Punkten verliehen. Doch nach Interventionen seitens der aktuellen Leitung des Kulturministeriums wurden die Projektvorhaben zuerst verzögert und schließlich ganz gestrichen. Doch davon lässt sich der Verein nicht unterkriegen. Schließlich gibt es genügend Gründe, sich weiter für das Haus und seine Aktivitäten einzusetzen. Schon seine Entstehung zeugte von großem sozialen Engagement, ebenso wie seine frühere Umgebung.
Die Schulpe-Gärten und die sogenannte Schulpe-Kolonie. Juraj Schulpe war ein Mäzen, der sich sehr für das Leben der Arbeiter interessierte. Er kaufte alle anliegenden Grundstücke und ließ hier kleine Häuser bauen für die Leute, die wegen Arbeit hierher in die Stadt kamen. Im Grunde errichtete er ihnen eine ganze Kolonie. Diese Schulpe-Kolonie schenkte er dann 1920 der Organisation IMKA und die begann hier mit dem Bau dieses Gebäudes.
Jede Besichtigungstour, die Lucia Skirtova begleitet, beginnt beim Grundstein, der außerhalb des Gebäudes liegt.
Viele Leute sind überrascht, wenn ich sie hierher führe. Sie sagen dann, da komme ich doch jeden Tag vorbei. Das also ist der Grundstein, der im August 1920 gelegt wurde. Damals war das ein ziemlich großes Ereignis.
Äußerlich ist er eher unscheinbar, ein einfacher Stein eben.
Das Interessante an ihm ist, dass er nicht leer ist. Im Inneren befand sich eine Zeitkapsel, die wir anlässlich des 100. Jubiläums des Gebäudes geöffnet haben. Den Inhalt haben wir unter der Aufsicht der Denkmalschützer geborgen. Darin sollten sich ein neues Testament, ein Brief von Tomáš Garrigue Masaryk, also des ersten tschechoslowakischen Präsidenten, die Satzung des Gebäudes, Fotos und eine Mitgliederliste befinden.
Leider war die Zeitkapsel schlechter verschlossen. Am besten erhalten ist die kleine Bibel. Die übrigen Dokumente sind kaum lesbar und werden aktuell an der Hochschule für bildende Künste untersucht.
Geplant ist, dass wir in der Zeitkapsel eine neue Nachricht hinterlegen. Darin arbeiten wir gerade. Und dann werden wir natürlich auch diesen Teil hier restaurieren, den wir entfernen mussten, damit wir die ursprüngliche Zeitkapsel bergen konnten. Auch insgesamt soll der Grundstein saniert werden, damit er lesbarer und schöner wird und sich die Leute bewusst werden, an welch wertvollem Schatz sie vielleicht jeden Tag vorbeikommen.
Vom Grundstein aus führt die Besichtigungstour zurück ins Gebäude, wo es noch jede Menge Interessantes, wie etwa die ehemalige Turnhalle, den Kulturraum und verschiedene architektonische Finessen zu sehen gibt. Hier verschmilzt Palastarchitektur mit Funktionalismus, modernen Ansätzen und gesellschaftlichen Bedürfnissen. Ein Kulturzentrum eben, das einen Besuch wert ist. Und das war's auch schon wieder für heute. Tonmeisterin Eva Middelska und Redakteurin Kerstin Jakubik verabschieden sich von Ihnen und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiederhören, do počutia. Každá bolesť, ktorú prekonám, je dar. Niekedy sú dni, keď mám chuť len tak stáť. Možno príde voľný pád, no aj taký svet má. Dýchať nemáš a dole na kolena ťa život sráža zas a niesť už nevládzeš svoj kríž. Zajtra v krajších farbách nemáš.